Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Anjuta Engert. Und zugeschaltet bin ich aus dem Südwesten Deutschlands, aus der wärmsten Gegend in Deutschland, der Ort Hinau bei Offenburg gelegen. Und das ist vielleicht auch wichtig, dass wir keine kalten Füße kriegen bei dem Thema, wenn es um den Spaßfaktor Realität geht. Ja, Sie haben richtig gehört, Realität, nicht Virtualität. Aber darum geht es ja letztendlich, nämlich zurück aus der virtuellen Welt und Hilfe bei problematischem Internetkonsum. Damit beschäftigen wir uns in der kommenden Stunde und Sie sind wie immer auch herzlich eingeladen, sich mit Ihren Fragen, mit Ihren Sorgen, mit Ihren Nöten zu Wort zu melden, direkt hier in der Sendung. Mittlerweile kommt ja schließlich kaum einer mehr ohne aus. Das fängt schon früh morgens mit dem Wecken an. Bei vielen geht es dann nach dem Koffein aus der Tasse weiter mit den Nachrichten aus dem Netz oder Chatten, Newsfeed. Alles via Smartphone. Der Organizer ist natürlich auch ganz wichtig in der Hosentasche, damit alle Termine koordiniert und synchronisiert werden. Ja, und so geht es durch den Tag immer online. Das Internet ist innerhalb des letzten Jahrzehnts zur Selbstverständlichkeit geworden. Aus dem gesellschaftlichen wie ökonomischen Leben ist es nicht mehr wegzudenken. Aber wie viel Internet verträgt mein Leben? In Deutschland sind nach einer aktuellen Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung immer mehr Jugendliche online-süchtig. Die Zahl habe sich binnen 4 Jahren nahezu verdoppelt. Während Mädchen sehr stark soziale Netzwerke nutzen, geht es bei Jungs, na klar, das wissen wir alle, um Computerspiele. Viele Eltern machen sich Sorgen, wenn sie ihre Sprösslinge nur noch vor dem Computer sehen oder mit dem Smartphone. Aber wie finden Eltern und Jugendliche nun das richtige Maß zwischen Online und Offline? Ja, oder auch wir Erwachsenen selber. Woran erkennen Eltern und Kinder, dass ihr Konsum langsam aber sicher in die Abhängigkeit führt? Eines ist wohl sicher, das Smartphone wird heute so heftig angebetet, dass sich das goldene Kalb der Israeliten sicher blau und grün geärgert hätte vor Neid. Naja, wer so eine Popularität hat. Aber die hat bestimmt auch Nils Prün, den ich jetzt hier ganz herzlich begrüßen darf. Er ist heute unser Gesprächsgast, zugeschaltet aus Augsburg. Er ist seit über 20 Jahren Suchttherapeut, Diplom-Sozialpädagoge und Leiter der Fachstelle der Medien- und Internetsucht der Caritas in der Diözese Augsburg. Ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Prün.
Ganz herzlichen Gruß, Frau Engert.
Sagen Sie, verraten Sie uns, wie lange gibt es denn schon die Fachstelle Medien- und Internetsucht? Das hört sich ja eher nach einer neueren Einrichtung an,
oder? Ja, der Caritasverband, der hat das vor 3-4 Jahren erkannt, dass das ein Thema ist, gerade bei den jungen Menschen, die man sich annehmen muss, und hat dann probiert, alle Suchtfachambulanzen in der Diözese in Augsburg auch für das Thema einzustellen und da auch Fachleute auszubilden.
Ist das in anderen Diözesen auch so oder auch an kommunalen Stellen, dass man das erkannt hat, dass das eigentlich jetzt auch wichtig ist, eine Medien- und Internetstelle einzurichten?
Ja, ich denke mal, das ist ein Thema, was immer mehr auch in den Medien bekannt wird, und dementsprechend gehen auch immer mehr Einrichtungen dahin, auch in dem Bereich Hilfe anzubieten. Wie das in anderen Diözesen jetzt genau gehandhabt wird, kann ich gar nicht sagen, aber so von den umliegenden Diözesen weiß ich, dass da auch sehr viele Stellen sind, die sich dem Thema auch angenommen haben.
Als passionierter Sozialpädagoge und Sie haben sich auch spezialisiert im Bereich Suchthilfe, man stellt sich vielleicht vor, ja, der Herr Prün, der ist bestimmt schon mit allen Wassern gewaschen. Stimmt das?
Naja, das kann ich so nicht sagen, aber ich habe natürlich im Laufe meiner fast 25-jährigen Tätigkeit jetzt als Suchttherapeut schon eine Menge erlebt, natürlich. Das ist klar, ne? Das stimmt schon, ja.
Was war denn dann so eine Spitze, oder fällt Ihnen da vielleicht so ein Erlebnis ein, wo Sie sagen, oh ja, Mensch, das war, naja, vielleicht auch für Sie selber ein hartes Stück Brot?
Ja, es sind natürlich immer, man muss bedenken, wir haben ja nicht nur Mediensüchtige, wir haben natürlich auch, ich bin ja eigentlich aus dem Substanzkonsum, komme ich, arbeite also schon zu vielen Jahren schon mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im Bereich Drogen natürlich Probleme haben, und da gibt es schon sehr heftige und sehr auch harte Fälle und auch teilweise sehr, sehr traurige Sachen, die man erstmal auch mal verarbeiten muss, auch als Therapeut oder auch als Berater, ne?
Das denke ich mir. Und da sprechen Sie schon ein wichtiges Thema an, aus dem stofflichen Bereich. Das heißt, waren es eben bislang ja eher so Zigaretten, Alkohol und Drogen, drängt sich da eben die, ein neues Suchtmittel auch sozusagen ins Bewusstsein der medialen Öffentlichkeit. Mhm. Wie man das jetzt bezeichnet, Computersucht oder Internetsucht. Aber eben der Begriff scheint ja selber noch auch in so einer undefinierbaren Grauzone zu schweben. Ja, und schließlich, das haben Sie mir auch gesagt, im Vorgespräch ist ja die Internet- oder die Mediensucht auch noch kein offizielles Krankheitsbild. Sie, Herr Prüden, sind da aber so, ja, man könnte sagen, ein Pionier im Bereich Internetsucht. Sie haben 2012 das erste Therapiehandbuch für exzessiven und pathologischen Internetkonsum herausgegeben, als Hilfe und auch als Methodenpool für lokale Suchtambulanzen. Und ja, das ist schon ein ganz umfangreiches Werk von 100 Seiten, ein Arbeitsheft mit weiteren 88 Arbeits- und Informationsblättern, ganz vielen Fragebögen, wo man sich selber auch checken kann, wo die Suchthilfen dann auch eine konkrete Hilfe haben, und sie geben auch verschiedenste Therapiemethoden mit an die Hand. Aber Herr Prüden, wie ist das? Wo fängt denn jetzt so ein problematischer Internetkonsum in der Familie an und was unterscheidet ihn vom pathologischen, das heißt also vom krankhaften Medienkonsum, ja, sagen wir es in der Sprache des Internets, eines erwachsenen Users?
Ja, also das ist natürlich schon schwer zu greifen, dieses Wort Mediensucht. Ne? Ab wann ist es? Und das sind auch immer die Fragen, die uns gestellt werden. Ab wann ist mein Kind mediensüchtig? Ne? Aber das ist ein Lernprozess. Also Sucht ist allgemein ein Lernprozess. Und man wacht nicht morgens auf und denkt sich, hups, jetzt bin ich süchtig. Oder, ne? Also das ist nicht wie eine Erkältung, wo ich am einen Tag spüre, jetzt habe ich sie. Und das entsteht über einen langen Zeitraum, über Jahre hinweg teilweise. Und das fängt meistens bei Jugendlichen dann an, bei Kindern und bei Jugendlichen. Und das geht eigentlich so, dass die meisten Jugendlichen, die spielen, aus einem ganz bestimmten Grund spielen, und zwar einfach aus Spaß. Die haben einfach ein positives Grundgefühl und wollen Spaß haben. Und denen holen die sich dieses positive Grundgefühl durch Spiele, durch Social Networks, durch Kommunikation, teilweise auch Stolz, das, was sie erreicht haben im Netz, oder Anerkennung, die sie in den Social Networks bekommen. Später ist es aber eigentlich bei einem süchtigen Menschen ist es so, dass der eigentlich dann das Internet nutzt, wenn er ein negatives Grundgefühl hat, also so einen Stress hat vielleicht, Langeweile verspürt, ein Unwohlsein hat und irgendwann erlernt hat, aber hey, ein positives Gefühl kann ich mir doch durch Medienkonsum holen. Und somit immer wieder zurück auf seine alte Methode greift, sich Spaß zu holen durch den Medienkonsum. Und das verfestigt sich sehr stark. Ne? Und das ist dann so dieser typische Lernprozess. Und irgendwann, wenn sie halt nicht aufs Internet zurückgreifen können, dann werden sie unruhig, genervt, gereizt, teilweise aggressiv. Und dann kann man schon von einer richtig heftigen Sucht sprechen. Aber die Jugendlichen sind eigentlich noch mehr in der Spaßphase und verstehen auch gar nicht, was die Erwachsenen da für große Probleme heraufbeschwören. Weil es einfach alles Spaß macht und lustig ist. Für den pathologischen, für den krankhaften Internet-User, der spürt richtig, dass er einen Leidensdruck hat, dass da irgendwas schief läuft.
Das heißt, das, was wir alle so befürchten, oder ja, viele Erwachsene machen sich da ja auch wirklich Sorgen, aber sie unterstützen das, wenn sie sagen, naja, eigentlich fängt das so mit Spaß an, Spielen auch Spaß, das macht ein gutes Gefühl. Man bügelt erstmal so alle Argumente erstmal runter, die mit den Erwachsenen dann eben auch so kommen. Das heißt, der Übergang ist dann immer so ganz fließend. Ja. Aber vielleicht auch nochmal, da Sie ja nun selber auch über 20 Jahre in der Suchthilfe mit jungen Menschen arbeiten, eben auch mit deren Eltern, mit deren Lebenspartnern und Freunden und sich auch eben selber spezialisiert haben auf dieses Thema Sucht. Und Sie haben auch selber gesagt, das ist auch so ein spannendes Phänomen der Medien- und Internetsucht. Ist ja eigentlich ganz interessant. Und Sie sagen auch, Sie sind in der glücklichen Lage, behaupten zu können, dass Ihnen Ihre berufliche Tätigkeit nach all den Jahren immer noch großen Spaß bereitet. Ja. Was fasziniert Sie denn selber an der virtuellen Welt, ohne ihr zu erliegen? Oder wo liegt auch Ihr persönlicher Erfolgsschlüssel? Ja. Den Spaß nämlich an der Realität auch im anstrengenden Berufsalltag nicht zu verlieren.
Ja, also mich fasziniert das Internet allgemein, die ganzen technischen Möglichkeiten, diese schnellen Veränderungen auch und so eine unkomplizierte Kommunikation, das ist schon faszinierend. Aber auch die Spiele an sich finde ich genial, also auch die Geschichten, die dahinter stecken, und die sind ja klasse durchdacht, auch mit einer super Grafik dahinter. Gerade die neuen Spielekonsolen haben eine wahnsinnige Grafik, und da muss man sich vorstellen, habe ich jetzt als Spieler die Möglichkeit, diese Geschichte mit zu beeinflussen, mit zu gestalten. Und dass das für junge Leute, aber auch für erwachsene Menschen, dass das faszinierend ist, das kann ich sehr gut verstehen. Und das Feeling, dieses Spielfeeling wird ja im Laufe der nächsten Jahre noch viel intensiver werden, wenn wir diese GPS-Systeme mit einbeziehen, was wir jetzt schon bei Pokémon gesehen haben, was im letzten Jahr so wahnsinnig ein großer Hype war. Oder wenn die VR-Brillen kommen, ne, diese Virtual Reality-Brillen. Also dann kann man bei der Realität von der Spielewelt fast nicht mehr richtig unterscheiden. Und dass das in den Bann zieht, kann ich sehr gut verstehen. Und das fasziniert mich einfach auch.
Aber da spalten sich wahrscheinlich auch viele Welten. Da gibt es wahrscheinlich so die Jüngeren, die Netzweltgeborenen, sage ich mal, und die Digitalmuffel. Das ist vielleicht eine ältere Generation. Kann man das so sagen, dass sich da auch wirklich Gräben auftun? Oder wenn ich jetzt nicht immer auf Facebook, Twitter, Instagram online bin oder da überhaupt bei bestimmten Dingen nicht mitmache, geht mir was ab? Fehlt mir da was? Auch vielleicht am Verständnis für die Jugendlichen, die das so fasziniert?
Ja, ich denke schon, das Problem ist natürlich, dass das so wahnsinnig schnell sich entwickelt alles. Man muss ja bedenken, bis vor 2, 3 Jahren gab es noch Internetcafés, wo man reingehen konnte ins Netz gehen konnte. Ich meine, sowas wird heutzutage nicht mehr gebraucht. Jeder hat ein Smartphone in der Tasche. Jedes Kind hat fast ein Smartphone in der Tasche und kann damit jederzeit aufs Netz zugreifen. Und das ist dadurch, dass das so wahnsinnig schnell geht, ist das für viele ältere Menschen natürlich auch ein bisschen suspekt. Man kann nicht so ganz schnell mitgehen mit der Technik und alles, was wir nicht so kennen, das wird uns ein bisschen unheimlich. Ne? Aber das bedeutet ja nicht, dass das Internet wirklich schlecht ist. Wir haben durch das Internet wahnsinnig tolle Möglichkeiten. Wir müssen halt nur lernen, halt damit umzugehen und das auch zu verstehen. Ne? Also klar, wir verändern uns, die Gesellschaft verändert sich. Aber das stimmt schon natürlich, dass da sich so ein Graben auftut zwischen der ganz jungen Generation und den etwas älteren. Ne?
Ja, Spaßfaktor Realität. Zurück aus der virtuellen Welt. Hilfe bei problematischem Internetkonsum. Ich bin im Gespräch mit dem Diplom-Sozialpädagogen Nils Prühn. Er ist Suchttherapeut und Leiter der Fachstelle Medien- und Internetsucht der Diözese Caritas Augsburg. Also umgekehrt, ja, Diözese in Augsburg. Caritas. Ich kenne da so einen Fall auch von einem ganz taffen Schüler, dem es einfach zu langweilig war und der dann auch, also der keine Herausforderung mehr gespürt hat, so in der Schule auf dem Weg zum Abitur einfach unterfordert war und der dann ja selber wirklich in diese Communities da in diese Welt abgetaucht ist und von den Spielen auch kaum mehr loskam, das dann selber in einer Arbeit für die Schule nämlich nachher beschreibt, wie er dann den Weg wieder rausgefunden hat, aber eben auch beschreibt, was sich da so für Leute tummeln, dass es ja oft auch einfach ja Menschen sind, die wirklich aus allem rausgefallen sind, aus der Arbeitswelt rausgefallen sind, aus dem sozialen Bereich, also die eigentlich wirklich arm dran sind. Und man hört das ja manchmal auch, dass es sogar welche gibt, die sich Windeln anziehen, damit sie dann ihren Platz am Computer nicht verlassen müssen und mithalten können bis zum nächsten Level. Und das ist ganz interessant. Er hat dann zwar die Kurve selber noch gekriegt und diese Arbeit ist eine Art Therapie für ihn auch gewesen. Aber ja, was tummelt sich dann alles auch so an Unüberschaubarem im Netz? Da gibt es ja alles mögliche, Communities von Studenten über Senioren bis hin zu toten Haustieren, Blogs, Chatten, Spielen, Einkaufen. Wir machen das ja auch alles.
Ja, ja. Netz, ne?
Aber neben dieser beruflichen Nutzung, von die wir heute auch ja dringend brauchen, von Datenaustauschen, Informationsbeschaffung aller Art, aber was gibt's denn sonst noch? So geben Sie uns doch da mal einen kurzen Überblick für die, die eben in dieser virtuellen Welt vielleicht gar nicht so firm sind.
Ja, ja. Also das Beispiel, was Sie gerade genannt haben, ist ein sehr typisches Beispiel, dass die Leute auch teilweise nicht richtig gefordert werden, auch in dem normalen Alltag. Und genau das, da sind die Spiele genau drauf programmiert, weil so ein Spiel ist nicht einfach nur ein Spiel, wie wir es so vor 10 oder 20 Jahren gekannt haben, dass man also bestimmt so und so gut sein muss im Spiel, um weiterzukommen, sondern das Spiel stellt sich oft auf den Spieler ein. Also das Spiel merkt ganz genau, ist der Spieler gut oder ist der Spieler schlecht. Und so ein Spiel ist so aufgebaut, dass der Spieler nie unterfordert wird, weil wenn ich bei einer Tätigkeit unterfordert werde, dann wird jemand langweilig, dann höre ich damit auf. Wenn ich aber überfordert bin die ganze Zeit, dann bin ich gefrustet, bin ich genervt und höre auch auf. Und das Spiel stellt sich so ein, dass ich mich immer sehr, sehr stark anstrengen muss und irgendwann, wumm, habe ich das Erfolgserlebnis. Und dann kommt dieses Glücksgefühl. Und wenn das Spiel merkt, oh, der Spieler, der ist so dermaßen schlecht, dem muss ich jetzt nochmal ein paar Hilfestellungen geben, dass er auch mal ein Glücksgefühl hat, dann wird das passieren. Und somit ist so ein Spieler bei so einem Spiel natürlich sehr angefixt gleich, weil er sich anstrengen muss und dann dieses Erfolgserlebnis hat. Und deswegen passt das sehr gut, dieses Beispiel, was Sie gerade genannt haben, weil das halt sehr vielen jungen Leuten so geht. Und das fasziniert natürlich wahnsinnig, ne? Aber was Sie so meinten, was es so alles im Netz gibt, wir müssen uns ja wirklich vorstellen, es gibt eigentlich nichts im Netz, was es nicht gibt. Also heutzutage machen die Jugendlichen ja sowieso alles mit dem Netz. Also die sind am Fernsehen, gucken, am Lesen, am Arbeiten, am Spielen, Musik hören, telefonieren. Die machen zu Hause, wenn die zu Hause sitzen, eigentlich nur Dinge vorm PC. Und die Eltern sehen ihre Jugendlichen, wenn die mal zu Hause sind, meistens auch nur vor dem PC. Ne? Dementsprechend ist es natürlich verständlich, dass die Eltern auch oft sich so Sorgen machen und sich denken, hey, der macht ja nichts anderes mehr, ne? Aber da gibt es natürlich für alle möglichen Bereiche gibt es da spezielle Chats für noch so spezielle Interessensgruppen. Und dann muss man ja auch noch bedenken, gibt es auch noch das Darknet, ne? Das ist das Netz, in dem eigentlich mehr die illegalen Geschichten ablaufen, gerade so im Drogenbereich, wenn man sich Drogen bestellen will, oder auch in anderen kriminellen Bereichen, ne? Die also mit dem normalen Internet jetzt weniger zu tun haben, aber auch da driften viele Jugendliche immer mehr hin. Ne?
Mhm. Ja, also etwas, was man nicht so kontrollieren kann, was sich auch schnell verselbstständigt. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Gründe schauen, nämlich welche Gründe denn junge Menschen dazu führen, vom Internet einfach nicht mehr loszukommen, sei es eben in Online-Spielen oder bei weiblichen Nutzern, ja, sind es dann vermehrt ja auch die sozialen Netzwerke. Sie haben da schon angedeutet, Herr Prühn, Sie haben gesagt, da Spiele sind ganz... ganz fein ausgeklügelt, funktioniert das alles, läuft das ab, dass man genau immer den Kick hat, dass man gefordert ist, aber nicht überfordert, weder über noch unterfordert, sondern dass sich das dem Spieler auch immer anpasst. Also Sie sagen, diese Glücksgefühle, die sich einstellen, wenn man da Erfolg hat, ist unser Leben denn irgendwie so langweilig geworden eigentlich, dass wir das unbedingt brauchen, oder was für Gründe führen junge Menschen eben noch dazu, ja, diesem Online zu erliegen?
Ja, also ich würde das gar nicht mal auf junge Menschen festmachen. Ich würde das, wir Menschen haben Grundbedürfnisse, die wir eigentlich alle haben, egal ob jung oder alt. Und das Internet kann diese Grundbedürfnisse von uns Menschen passgenau abdecken. Und das ist das Interessante bei der Sache. Also zum Beispiel dieses, wir Menschen wollen immer alles unter Kontrolle haben. Wir haben so eine Art Sicherheitsdenken. Wir wollen immer, dass so dieses Gefühl nach Sicherheit ist sehr, sehr groß bei uns Menschen. Und das ist im Internet, habe ich immer das Gefühl, ich habe alles unter Kontrolle. Ich bestimme, auf welchen Seiten ich bin. Und ich bin anonym. Mir kann keiner was. Also das ist natürlich eine Fehldeutung. Aber das denkt man sehr häufig, wenn man im Netz unterwegs ist. Oder dass ich eigentlich nur Dinge machen kann im Internet, die mir Spaß machen. Und das 24 Stunden am Tag. Wenn mir irgendwas unangenehm ist, kann ich es einfach wegschalten. Da kann die Realität nicht mithalten. Ich habe in der Realität immer Situationen, wo ich durch muss, die mir in dem Augenblick keinen Spaß machen. Ne? Was wir in der Therapie auch ganz häufig haben, ist dieses Selbstbewusstsein, dieser Wunsch nach Selbstwerterhöhung. Durch viele Likes, durch Anerkennung und so weiter. Ne? Das ist ein ganz großes Thema bei uns in der therapeutischen Arbeit. Ne? Da sind ganz viele Sachen, oder ein ganz wichtiges Thema ist dieses Bedürfnis nach Bindung, was ein Internet unheimlich abdecken kann, von jemandem gemocht zu werden oder jemanden zu mögen. Also ich sage das immer, wenn man so eine halbe Stunde mit einer wildfremden Person chattet, hat man dieses Gefühl, boah, das ist ein ganz neuer, toller Freund von mir geworden. Ne? Dieses Zugehörigkeitsgefühl oder gleiche Interessensgruppen in den Chats oder in den Gilden, in den Spielen. Also ich habe immer dieses Gefühl, wir gehören zusammen, dieses Gemeinschaftsgefühl. Und das sind alles Grundbedürfnisse, die das Internet passgenau abdeckt, so dass die Leute wirklich sehr fasziniert sind und sich diese tollen Bedürfnisse, diese 24 Stunden am Tag holen können. Man kann nachts aufwachen und sich ans Internet setzen und sich dieses tolle, positive Gefühl holen.
Also alles das, was man vielleicht auch in einer zunehmend globalisierten Welt nicht mehr hat, wo eben genau der Faktor Sicherheit gar nicht mehr gegeben ist und auch Faktor Überschaubarkeit nicht, oder sich vielleicht auch viele Menschen bedroht fühlen dadurch, dass sie nichts mehr unter Kontrolle haben oder dass man selber auch kaum mehr so eingreifen kann in Lebensprozesse oder in gesellschaftliche Prozesse.
Und gerade Jugendliche sind natürlich im ganz anderen Kontext gerade, ne? Die sind ja eh noch sehr ungefestigt, was ihre ganze Lebenssituation angeht. Die wissen noch nicht gar nicht, wo sie genau hinwollen, finden sich ja gerade noch, ne?
Ja, gerade wenn Sie Stichwort Bindung sagen,
genau.
Da läuft natürlich gesellschaftlich auch vieles darauf hinaus, dass Bindung ja schon früh gekappt wird, sage ich jetzt mal, dadurch, dass der Trend einfach dahin geht, Kinder früh in eine Kita auch abzugeben.
Mhm. Zum Beispiel.
Das heißt, da kommt vielleicht auch wirklich noch vieles auf uns zu. Also was wäre so eine Prävention, dass Kinder wirklich in Ruhe zu Hause und vor allem auch geliebt aufwachsen?
Eine Prävention.
Eingehüllt, ja.
Ja, ich denke mal, die wichtigste Grundregel eigentlich, um, das ist so meine Berufserfahrung nach all den Jahren, selbstbewusste Menschen und selbstbewusste Kinder und Jugendliche sind nicht so gefährdet, suchtkrank zu werden. Das ist einfach definitiv so. Meistens sind es Menschen, die also ein bisschen mangelndes Selbstwertgefühl haben und auch nicht so gerne in die Gesellschaft rausgehen.
Selbstbewusstsein, aber da denkt man vielleicht auch heute irgendwie so ein bisschen an eine Ellenbogenmentalität, aber das ist ja eigentlich nicht unbedingt ein echtes Selbstbewusstsein.
Nee, das ist damit auch nicht gemeint. Das ist ja nicht keine Rücksichtslosigkeit gemeint, sondern ein gesundes Selbstbewusstsein. Ne? Das kann man auch als...
Also sich angenommen fühlen.
Genau, da muss man schon als Elternteil mit Kindern, schon mit Kleinkindern auch schon arbeiten. Das ist ein Prozess, der mit langsam entstehen kann. Ne?
Langsam, aber stetig.
Genau.
Oder über viel Loben auch geht wahrscheinlich und nicht immer nur runtermachen.
Genau.
Ja, wir sprechen über den Spaßfaktor Realität, nicht Virtualität, aber zurück aus der virtuellen Welt. Und welche Hilfen gibt es bei problematischem Internetkonsum? Dazu bin ich im Gespräch mit Nils Prühn. Er ist Suchttherapeut und Leiter der Fachstelle Medien- und Internetsucht der Caritas Augsburg. An dieser Stelle darf ich auch Sie einladen, sich bei uns mit einzumischen mit Ihren Fragen zum Thema Internetsucht, ab wann erkennt man sie, was sind typische Kriterien, was sind auch erste Anzeichen, was soll man als Eltern unternehmen, was ist, wenn man selber betroffen ist, wie geht man vor, all diese Fragen, die können Sie auch direkt hier bei uns in der Sendung stellen. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008 und wenn Sie außerhalb anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier weiter mit der Hilfe bei problematischem Internetkonsum. Unser Thema hier heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe, heute mit dem Thema Spaßfaktor Realität, zurück aus der virtuellen Welt. Hilfe bei problematischem Internetkonsum, das ist auch der gleichnamige Titel eines Arbeitsheftes, eines Manuals für Suchtstellen in Deutschland, die mein Gesprächspartner Nils Prühn herausgegeben hat, und damit hat er auch ein bisschen Pionierarbeit geleistet, denn er hat sich seit 20 Jahren, ist er als Suchttherapeut tätig und spezialisiert im Bereich Internet. Sucht und ist außerdem Leiter der Fachstelle Medien- und Internetsucht der Caritas in Augsburg. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich begleite Sie durch diese Sendung. Ja, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an, egal wo Sie gerade sind und wo Sie Radio Horeb, vielleicht auch über DAB Plus, deutschlandweit empfangen, aus dem Auto oder wo auch immer. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Herr Prühn, eins ist ja wichtig, nämlich die Gründe. Das wollen wir gerne immer natürlich wissen, was führt Menschen ins Internet und was führt eben dazu, dass sie auch eben davon gar nicht mehr loskommen. Und Sie sagen, bei Spielen, das ist ja oft so ein Andockmittel da, die sind auch psychologisch so ausgeklügelt, dass immer, ja, im Internet eben passgenau auch alle Bedürfnisse abgedeckt werden. Spiele, da wird ja immer erst einmal geworben, dass sie kostenlos sind. Und wenn man dann eine Zeit lang spielt, irgendwann schnappt die Falle zu, dann heißt es, wenn du hier weitermachen willst, jetzt musst du zahlen. Und so ist man dann drin und kommt vielleicht gar nicht mehr so leicht wieder da heraus, wenn man erstmal Spaß gefunden hat, Geschmack gefunden hat an der Sache. Sie sagen auch, das Internet ist ideal, man kann eben anonym bleiben, man hat die totale Selbstkontrolle oder bildet sich das zumindest ein und man tut eigentlich Dinge, die einem Spaß machen, alles, was nicht Spaß macht, was aber so in der Wirklichkeit eben vorkommt, unangenehme Begleiterscheinungen, unangenehme Menschen, die kann man ja einfach im Internet alle wegklicken. Auch das Bedürfnis nach Bindung ist groß und sie sagen, tja, gemocht zu werden, das ist auch so was ganz Entscheidendes. Das Internet bietet auch ein eben Zugehörigkeitsgefühl. Menschen, die man da kennenlernt über einen Chat, da hat man, denkt man plötzlich, oh Mensch, ist der super sympathisch und nett. Habe ich ja wieder einen neuen Bekannten, den ich vielleicht so gar nicht habe. Und dann brüstet man sich mit so und so viel Likes und Bekanntschaften und ja, Leuten, die einem eben folgen. Und was ja auch noch entscheidend ist, vielleicht auch gerade so für weibliche Nutzer, man gibt sich ein Profil. Also man kaschiert das, was man vielleicht auch nicht so gerne mag, oder?
Genau, so ist es eigentlich auch. Man stellt ja so eine Scheinwelt dar. Also ich sage immer so, wenn ich dann so mit Jugendlichen arbeite, man soll mal seine ganzen Profile durchgehen, die man irgendwo im Netz hat und sich mal genau überlegen, sind wirklich alle Angaben, die ich in diesen Profilen gemacht habe, wirklich echt oder sind auch ein paar kleine Fakes dabei, wo ich einfach das Gewicht mit runter gemacht habe oder halt vielleicht auch teilweise das Foto beschönigt habe, mit Photoshop bearbeitet. Das hat ja einen Grund, warum ich das mache. Ich mache dieses Profil als Werbefläche für mich und will dadurch natürlich auch Aufmerksamkeit erregen und umso mehr Leute das Profil dann irgendwann mögen, dieses Profil, finde ich es natürlich auch schön. Ne? Das ist einfach eine ganz feine Sache. Man muss mal genau sich angucken, was die Leute für Bilder reinstellen, gerade junge Frauen, aber auch die jungen Männer, wie die da posieren, was die da zeigen wollen an Statussymbolen und so weiter. Das hat mit der Realität ja oft nicht mehr viel zu tun. Aber ich mag diese virtuelle Persönlichkeit, die ich irgendwann, egal ob es durch ein Profil ist oder durch einen Avatar in meinem Spiel, mag ich irgendwann dann fast schon lieber als die reale Persönlichkeit, die ich eigentlich bin, weil ich einfach viel mehr Anerkennung bekomme in der virtuellen Welt. Und das kann dann irgendwann auch zum Problem werden bei jungen Leuten.
Ja, und die Profile, die man da erstellt, die Fotos, die man postet, das, was man von sich gibt, die meisten jungen Leute sagen ja, das ist mir doch ganz egal, das macht ja nichts. Also wenn es jetzt um das Thema Fingerabdrücke oder Fußspuren geht, die man eben Schritt für Schritt im Netz ja hinterlässt, die man ja auch ja bis auf Jahre, Jahrzehnte verfolgen kann oder eben auch dann nicht mehr löschbar sind. Wie schätzen Sie denn diese Probleme ein oder dass vielleicht Jugendliche das auch oft nicht ernst nehmen, dass das, was sie da posten, vielleicht auch mal gegen sie verwendet werden könnte oder dass man vielleicht einfach nicht sich da immer so outet, wie das vielleicht auch heute so üblich ist?
Ja, das ist natürlich schon alarmierend, klar. Man muss mit Kindern auch stark drüber reden, aber was ich sehr interessant finde, ist bei den Jugendlichen, wenn ich mit Jugendlichen spreche, die wissen das alles, aber das ist denen eigentlich auch relativ egal, weil sie sagen, es macht ja nichts, ich tue ja nichts Verbotenes, die dürfen ja ruhig meine Bilder haben, die dürfen ruhig meine Telefonnummer haben oder irgendwelche Angaben von mir haben. Also man weiß eigentlich, dass diese Informationen nicht mehr gelöscht werden oder auch nicht mehr rauszukriegen sind aus dem Netz und trotzdem wird da ganz hemmungslos mit umgegangen. Also das ist ja das Interessante gerade, was jetzt gerade so passiert eigentlich, weil das fast schon normal wird. Und wir haben ja auch durch diese Verknüpfung der einzelnen Programme, die ja alle zueinander gehören, gar nicht mehr die Möglichkeit, Nein zu sagen. Wenn wir nicht zustimmen, dass diese Information zwischen den Programmen ausgetauscht wird, dann können wir das Programm halt nicht nutzen. Und dementsprechend drücke ich dann auf OK. Ne? Das ist ja auch alles so eine Sache, wo die Jugendlichen dann einfach irgendwann ja so ein bisschen die Scheu auch davor verlieren.
Aber warum ist das so? Ich meine, sind wir vielleicht jetzt, die wir schon zu der älteren Generation gehören, haben wir denn noch mehr Angst vor der Tatsache, so der gläserne Mensch zu sein, der, dessen Profil eigentlich da völlig offengelegt ist und entsprechend wendet sich ja auch die Werbung dann, also beim nächsten Klick oder beim nächsten Öffnung kommt die Werbung, die dann ganz genau auf mein Profil, auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ist das wirklich so problemlos?
Problem wird es mit Sicherheit nicht sein, aber das ist halt Marketing. Da steht natürlich auch eine Menge Geld dahinter. Und die Jugendlichen sehen in dem Augenblick den Vorteil des Programmes oder die Vorteile, die sie halt durch die Internetnutzung haben und denken sich eigentlich auch, ja, warum sollten die das eigentlich nicht wissen? Warum soll ich jetzt irgendwas verheimlichen? Ich habe ja nichts Böses getan. Oder es kann mir ja nicht zum Nachteil hingelegt werden. Das sind so Sachen, da muss man mit den Jugendlichen natürlich drüber sprechen. Heutzutage ist es einfach so, dass jeder, der sich bewirbt in einer großen Firma, dass die Firma erstmal guckt, ob derjenige bei Facebook vertreten ist unter seinem richtigen Namen und wenn was man da für Bilder über diese Person findet. Das weiß man einfach und dementsprechend sollte man sich einmal natürlich auch verhalten. Aber für Jugendliche ist das relativ okay eigentlich auch. Ne?
Mhm. Jetzt haben sich ein paar Hörer schon gemeldet und ich gehe jetzt gleich mal zur Frau Kratschik, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, nach Frankfurt. Ich begrüße Sie. Sie sind auf Sendung. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich bin auf der Arbeit und habe das jetzt gerade mitbekommen. Ich finde es eigentlich, ja, das kann alles vermieden werden, diese Sucht da, dass Jugendliche wirklich da diese Befriedigung in diesen Spielen suchen oder wie Sie auch gesagt haben, da kommt Stolz durch das Gelingen dieser Spiele, durch dieses langsam Voranschreiten in ein höheres Level. Und ich denke, das ist wirklich etwas, was von wo ganz anders herrührt. Das ist eine Sehnsucht, die auch Eltern auch nur bis in zu einer gewissen Grenze geben können, was diese Aufmerksamkeit betrifft, die Kinder brauchen, schon von klein auf. Und auch hier ist wieder Gott gefragt, ja, alles in Maßen, auch das Gebet in Maßen. Zur rechten Zeit schon, wenn Kinder anfangen zu begreifen. Und ich denke, dann damit schließt man aus, dass wirklich vielleicht so eine krasse Sucht- und Abhängigkeitsgefahr entsteht. Aber sind wir mal ehrlich, wer betet heute noch mit Kindern? Wer erzählt den Kindern von Gott? Ja, und ich bin fest davon überzeugt, dass Gebet wirklich allen hilft, Kindern und Eltern, dass dann alles irgendwo im rechten Maß geschieht und dann haben auch die Therapeuten weniger zu tun, ja, die sind ja alle viel beschäftigt, ja, weil wir alle einfach wirklich dieses Leben mit Gott gar nicht mehr kennen, ja.
Ja, da gebe ich Ihnen natürlich recht, klar, das ist natürlich eine Kraft, die man den Kindern auch mitgeben kann, aber die Realität ist ja leider so, dass wir in so einer Leistungsgesellschaft leben, dass oft Eltern auch keine Zeit mehr haben, sich also wahnsinnig um die Kinder zu kümmern und sich mit den Kindern hinzusetzen und zu beten. Ja. All diese ganzen Sachen, das ist leider auch eine Gesellschaftsgeschichte natürlich auch.
Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir nehmen uns Zeit fürs Fitnessstudio, wir nehmen uns Zeit, uns unseren Körper herzurichten oder wir nehmen uns Zeit, mit den Kollegen zu sein, aber also ich komme aus Kroatien und ich sehe, wie radikal man sich gemeinsam entschließt zu festen Zeiten. Das ist nicht lange und es wird auch nicht übertrieben. Aber diese Zeit für das Gebet findet statt. Mhm. Auch wenn das einmal in der Woche ist, aber man kommt zusammen und das hat einen unglaublichen Einfluss auf alles, ja. Mhm, und man kann sich wirklich schützen. Also
ja, danke Frau Karlitsch für Ihr Statement oder dafür, dass Sie sich jetzt da auch einsetzen und sagen, dass man kann auch was tun. Natürlich kann man was tun. Man ist da sicher auf der besseren Seite, wenn man auch gemeinsame Zeiten des Gebetes in der Familie hat oder überhaupt gemeinsame Zeiten hat. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Alles Gute Ihnen nach Frankfurt. Auf Wiederhören. Weiter geht's ins Saarland und dort bin ich anonym verbunden mit einer Frau, die ich hier begrüßen darf. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, ich habe eine Frage. Meine Enkelin, die ist so abhängig von dem Google. Die googelt alle Krankheiten und da bildet sie sich ein, sie hat das alles. Es ist ganz, ganz schlimm.
Ja, das ist natürlich dadurch, dass man heutzutage die Möglichkeit hat, alles Mögliche innerhalb von Sekunden zu googeln. Ist es natürlich fatal für solche Leute, die vielleicht auch im Bereich Ängste und...
ängstlich, ne? Sie ist labil, sagen wir mal so.
Ja, ja. Wir haben natürlich ganz häufig das Problem...
Weil es ist nicht mehr so machen.
Ja, ich meine, im Grunde genommen, es geht darum, um diese Angst, diese Ängstlichkeit, diese Paranoia-Krankheiten zu haben oder vielleicht zu bekommen, dass man das behandeln müsste. Mhm. Sie benutzt das Handy, das Medium, Internet...
Oh, alles.
Um ihre Angst noch so ein bisschen zu verstärken eigentlich.
Hat sie angefangen, ich habe AIDS, sie hat noch nie Geschlechtsverkehr, sie ist das ist 30 Jahre.
Ja, ja.
Sie ist jetzt in Behandlung beim Arzt, sie hat Blut abgenommen und alles, und sie weiß, dass sie gesund ist. Und trotzdem fängt sie immer nochmal an.
Genau, und sie benutzt das Handy jetzt einfach, um immer so ihre Angst wieder aufrecht zu erhalten. Aber sie müsste vielleicht auch mal zum niedergelassenen Therapeuten vielleicht mal gehen und was gegen diese Angst tun, gegen diese Angst, ständig an irgendwelchen Krankheiten zu erkranken.
Ja. Könnte ja. ich mir da was empfehlen, was man da könnte machen?
Ja, Sie müssten eigentlich eventuell in Ihrer Umgebung, da wo Sie wohnen, einfach mal gucken, was gibt es für niedergelassene Therapeuten in Ihrer Umgebung, die sich mit diesem Thema, auf dieses Thema spezialisiert haben und da eventuell mal eine Probesitzung machen. Das wäre vielleicht sehr, sehr sinnvoll. Ne?
Also ein Psychotherapeut oder Psychologe oder was?
Genau.
Genau. Gut, danke schön für Ihren Anruf.
Ja. Vor allen Dingen mit dem Beten.
Genau. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und dass Sie da weiterkommen. Machen Sie es gut. Alles Danke. Gute ins Saarland. Auf Wiederhören. Eine weitere Hörerin, mit der ich jetzt aus Würzburg verbunden bin, das ist die Frau Dirke, die ich hier begrüßen darf. Ich grüße Sie.
Ich grüße Sie auch. Grüß Gott, Christina Dirkes aus Würzburg. Ich danke, ich bin froh, dass dieser Beitrag heute im Radio Horeb ist, Herr Bruin. Danke. Ich bin nämlich jetzt Mutter einer fast 12-jährigen Tochter, eine sehr gute Schülerin im Gymnasium und hat jetzt zu Weihnachten, konnten wir uns jetzt nicht mehr so ganz sperren, also auch ein Smartphone. Wir haben zwar auch schon so einen Jugendschutz mit installiert, so eine App, die da ein bisschen mithilft. Ich versuche das Ganze schon natürlich zu delegieren, zu sagen, jetzt kommt das Smartphone nach draußen. Sie ist eben sehr gescheit und sehr klug. Warum ich jetzt anrufe, ist eben dieses, was Sie da vorhin beschrieben haben. In diesen Spielen, wie die quasi auf den User reagieren, möchte ich es mal sagen. Und ich bin immer hin und her gerissen zwischen... Man spürt auch sehr, dass sie natürlich jetzt in der Pubertät ist, das so das Abnabeln. Ich bin sehr gläubig. Wir leben so in unserem Alltag. Ich bete sehr viel im Sinne von Jesus, hilf mir, führe mich, leite mich, lass mich das Rechte tun, lass mich die rechte Information zur richtigen Zeit erhalten. Deswegen bin ich dem Radio Horeb sehr dankbar, dass dieser Beitrag heute gegeben wird. Und eben, wie gehe ich denn, wie sollte ich umgehen im Grunde so, Herr Bruin? Sie ist überhaupt ein sehr exzessiver Mensch. Sie ist eine Lesebegeisterte, die liest an einem Schultag ein 650-Seiten-Buch.
Wow.
Sie
ist
enorm. Dann haben Sie auch die besten Voraussetzungen, also, die Sie mitbringen.
Nicht wissen Sie so, was sie macht, macht sie im Grunde dann exzessiv, gell?
Ja, ja.
Lass mal Herrn Bruin mal vielleicht zu Wort kommen.
Ja, darf ich, würde ich, danke, ja.
Ja, also... Das ist so ein Thema, gerade bei Kindern, die so in dem Alter sind, da wissen die Eltern oft nicht, sollen sie jetzt schon ein Smartphone bekommen oder nicht, und was erlaube ich dann im Internet und was nicht. Also man muss immer sagen, so ein Handy, so ein Smartphone, für gerade Mädchen in dem Alter ist es oft so eine Sache von sich vom Elternhaus lösen, so eine Art Selbstständigkeit zu bekommen, weil das ist natürlich so ein mobiles Endgerät, das können die Eltern nicht ständig kontrollieren. Man weiß gar nicht, wo treibt sich da rum, was, auf welchen Seiten ist sie und so weiter. Ne?
Ja. Da geht's man will ja auch Vertrauen trotzdem leben, nicht? Und zubilligen.
Genau. Genau.
Aber eben auch Schutz, ja.
Ja. Aber was Sie machen, was das Beste was Sie machen können, Sie müssen wirklich von jetzt auf an, schon später, wird es immer schwieriger, wenn Sie jetzt schon anfangen, auch klare Regeln zu setzen, wie das Internet genutzt werden darf, wie viele Stunden am Tag, wann, dass man das Handy beim Essen nicht dabei hat, dass das nachts, wenn das Kind schläft, dass das wirklich runterkommt, aufgeladen wird. Ganz, ganz klare Regeln. Was und wann das Handy benutzt werden darf, das hilft schon später, weil wenn sie damit erst anfangen, wenn ihre Tochter denn 16 ist oder sowas, dann haben sie kaum noch Möglichkeiten, da was zu machen.
Meine Angst ist jetzt so, oder warum ich dann jetzt eben so nachfrage, ist so, wie weit kann ich eben schützend mit einwirken, freilich mit diesen Regeln des Handys nachts auch immer außerhalb des Zimmers. Das ist für sie überhaupt kein Problem, auch in der Schule das Handy auszuhaben, weil das so die Regel ist. Und im Grunde haben wir auch die feste Regel, erst schriftliche Arbeiten erledigen, dann. Worum es mir jetzt so nur geht, so dieses, ich habe mir schon erlaubt, dann auch so bei diesen Apps sie hinzuweisen, sie hilft da auch mit, sie lässt viele Berechtigungen nicht zu, wir sperren möglichst Berechtigungen. Und dann eben so mit diesen Regeln und trotzdem Vertrauen. So.
Ja, das ist halt dieses schwer, dieses Vertrauen hinzubekommen. Ja, aber es
weil
gibt
sie im Grunde ein Stück weit überfordert sind, weil wenn sie im Grunde dieses Mittel in der Hand haben, dann verlieren sie Raum und Zeit.
Ja, das stimmt, genau.
Sie sind da eben ganz schnell, also durchaus auch hier. Und selbst wenn man krätzige Antworten erntet, trotzdem klare Regeln.
Ja, ja. Es gibt Homepages, wo ganz tolle Tipps draufstehen. Also die können da ganz kindergerechte Seiten können die einfach nur zulassen. Also gerade so auf jedes Alter zugeschnitten. Also man kann auch Benutzerkontos einrichten, Startseiten einrichten für die einzelnen Geräte. Also da gibt es ganz verschiedene Browser kann man verwenden, bestimmte Suchmaschinen, wo gar nicht so extreme Inhalte gezeigt werden dann, die sehr auf das Alter der einzelnen Personen dann abgeschnitten sind.
Auch dann ein bisschen zumindest eine gewisse Schutzfunktion dadurch.
Genau, nur eine gewisse. Ich meine, was das Kind dann macht, wenn es draußen ist und wenn die Freundin auf der und der Seite sind, dass dann vielleicht auch mal drauf guckt, das weiß man ja nie so genau. Ne?
Und die ist sowieso so schnell fit und kann so schnell quasi hinter die Dinge gucken und einstellen, also ist der Wahnsinn, ja.
Also das ist immer ganz wichtig.
Wenn Sie das sagen, wenn ich da kurz zwischenfragen kann, dass zum Beispiel eine Seite, die empfohlen wird, ins Netz gehen.de.
Nochmal, Entschuldigung, ich habe es jetzt nicht verstanden.
Ins Netz gehen.de, da wäre die Frage an Herrn Brüne, Sie die kennen oder diese Netpiloten, die es dann da auch gibt?
Genau, das sind alles so Seiten, gerade das ins Netz gehen oder Netpiloten oder Chatten ohne Risiko oder solche Sachen, Internet ABC, das sind alles so Seiten, wo ganz viele tolle Tipps auch sind für junge Mütter, die Kleinkinder und Kinder haben. Ne? Ja, und dann auch wirklich immer viel ins Gespräch gehen mit ihrer Tochter und auch immer klar machen, warum das so ist.
Ja, so versuchen wir den Weg von Anfang an zu gehen. Mhm. Und ich sage ja auch, Internet hat sehr viel Segen, aber eben es birgt auch sehr viel Fluch. So.
Genau, beides, ne?
Genau, ne? Das Licht und Schatten, ja.
Aber vielen Dank,
herzlichen Dank, Herr Grün, und herzlichen Dank auch an Jutta.
Anruf und vielen Dank auch, dass Sie hier doch das Thema noch Vertrauen mit hineinbringen, Vertrauenspädagogik. Ich glaube, ohne die kommen wir trotz allem nicht aus, denn wenn wir unseren Jugendlichen und Kindern nicht irgendwo auch etwas zutrauen, dann sind wir, glaube ich, auch ein schlechtes Vorbild und können Sie irgendwie auch nicht in die Selbstständigkeit entlassen. Also vielen Dank für diesen Hinweis. Ihnen alles Gute, Frau Dierkes. Auf Wiederhören. Ja, weiter geht's mit männlichen Zuhörern. Schön, dass Sie sich auch melden. Ein erster Hörer, den darf ich begrüßen, aus Herborn, Herr Frutsche. Ich grüße Sie.
Hallo, guten Tag.
Ja, hallo, Herr Frutsche.
Ja, also zunächst mal ganz herzlichen Dank, dass Sie dieses Thema ausführlich behandeln. Es geht nicht nur um Frömmigkeit in Radio Horeb und im Leben, sondern auch um das Angewandte, denn die Tücken stecken ja im Detail und nicht in den großflächigen Ansichten. Also ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben 6 Kinder großgezogen und das ist das, was Sie, was die Vorrednerin gesagt hat. Also die Eltern, wir Eltern, sind heute wahnsinnig überfordert. Wo man all drauf gucken muss, was man all machen muss, damit jedes Kind ein Einstein oder eine Maria Callas wird später, das ist ungeheuerlich. Und dann jetzt noch, dass das Internet dazu ein völlig unübersichtliches Gebiet, wo die Kinder uns haushoch überlegen sind, aber haushoch.
Genau.
Und also das ist eine Überlegenheit wie eine Ameise gegen Mount Everest und ungeheuerlich. Aber ich möchte mal auch mal was Gegenteiliges sagen, was vielleicht noch nicht zur Sprache gekommen ist. Es gibt auch eine ganz starke Gegenbewegung. Ich nenne nur den ganzen Bereich Outdoor, Bushcraft, Prepper und so weiter, wo die Kinder, wenn die da reingeraten, vielleicht liebevoll angeleitet, auch mal merken, ihr Leib bedeutet auch was. Selbst was machen ist unendlich kostbar. Und wenn es noch so misslungen ist, draußen sein, ist eine solche Hilfe, gerade bei dem dauernden Sitzen vor dieser, wo wir sagen, Lügen-, Täuschungs- und Traum- und Zeitklaumaschine. Ich würde auch nie so weit gehen, sagen, das Internet ist ein Segen. Ich würde also eher den zweiten Ausdruck so sehen. Das liegt wie so ein Fluch über uns und wir kämpfen dagegen an als Eltern, wie der Don Pancha dagegen die Windmühlenflügel in Spanien. Egal, was wir machen, von oben kommt der nächste Flügel. Und dann das Darknet, was Sie berichtet haben, da sind wir als Eltern maßlos unterlegen, mhm. wie ein Mensch, der mit einem Holzschwert gegen den Panzer kämpft, mhm. die polnischen Truppen gegen die Deutschen mit der Kavallerie vorgegangen sind. Mhm. Das, aber die Gegenbewegung, dass man den Kontakt zur Natur sucht und damit auch über den Leib, mhm. sucht dem Kind Liebe zu sich selbst, Selbstbewusstsein zu geben, ist ungeheuerlich. Vor mehreren Jahrhunderten habe ich mal einen Film gesehen, Eisen erzieht, das war in den 50er Jahren, Eisen erzieht und das Material, mit dem ein Kind umgeht, nicht das Vorgeformte, das erzieht 1000-mal mehr als unsere ganzen Worte. Die ja. Hörerin von Kroatien, die hat mich tief beeindruckt.
Ja, das ist auch toll, Herr Frutscher.
Das war so
danke,
toll.
Danke, dass Sie jetzt hier vielleicht auch noch einen kleinen Gegenpol setzen, auch mit der Outdoor-Bewegung oder dass man auch wieder mit 5 Sinnen was macht und einfach sich seines Körperbewusstseins da auch bewusst wird. Und natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, wo soll man noch eigentlich überall aufpassen, Gesundheitsapostel sein und Liebesapostel sein und ich weiß noch was, überall wachsam sein. Ja, wahrscheinlich die Ruhe bewahren irgendwie, das ist wahrscheinlich auch das Gebot der Stunde, Herr Prühn.
Ja, wir haben natürlich einerseits, auf eine Sache möchte ich mit dem Outdoor zurückkommen, das ist natürlich ein ganz starker Punkt, auch den wir in der Medientherapie auch dann haben, also bei Therapie, bei Mediensüchtigen, dass wir also Körper wieder wahrnehmen. Das sind also Sachen, die haben Mediensüchtige völlig verloren, ihren eigenen Körper zu spüren. Da müssen wir natürlich auch, das ist ein ganz großer Teil von Therapie, die wir dann auch anbieten. Das ist ein Ding natürlich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist ganz, ganz wichtig, auch gerade was den Sportbereich angeht. Aber ich muss auch nochmal sagen, es geht bei Eltern auch nicht immer darum, mehr zu wissen als die Schüler oder mehr zu wissen als die Jugendlichen, weil das werden wir nicht können. Die Jugendlichen haben einfach technisch mehr Erfahrung. Es geht darum, wirklich bei Kindern und bei Jugendlichen schon mit dieser Medienkompetenz loszulegen. Da geht es gar nicht um Kontrolle, da geht es einfach darum, Kinder so weit zu stärken, dass sie selber dahin kommen, dass sie ihre eigenen Ressourcen mit Hilfe der Medien vielleicht noch fördern und stärken und auch so sehr selbstkritisch mit dem Medium Internet einfach auch selber umgehen. Da geht es gar nicht um Kontrolle, sondern eher im Vorfeld muss schon was passieren, dass man den Kindern und den Jugendlichen auch lernt, wie man eigentlich sinnvoll mit diesem Internet umgeht. Auch wenn wir die Technik als Erwachsene oder halt als ältere Menschen nicht mehr so total verstehen.
Ja, vielen Dank, Herr Frutsch. Alles Gute Ihnen.
Ach so, die wollen noch jemand hören, gell?
Ja, es warten hier noch einige.
Ich bin auf Wiederhören. Und ich danke Ihnen.
Dankeschön. Vielen Dank, auf Wiederhören. Ja, die Medienkompetenz stärken, das tun wir eigentlich ja auch, indem wir einfach uns um unsere Kinder auch immer schon kümmern, indem wir sie stark machen, indem wir Zeit uns nehmen, indem wir sie ja liebevoll annehmen und ihnen vielleicht auch weitergeben können, sich selbst auch anzunehmen und ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Wie Sie gesagt haben, Herr Prühn, selbstbewusste Menschen sind nicht so suchtanfällig. Ja, was uns jetzt ein bisschen aus dem Ruder läuft, ist so der ganze Bereich der Therapie. Was macht man eigentlich? Vielleicht kommt das auch bei den nächsten Hörern noch mit zum Zuge. Da bin ich gespannt. Der nächste wäre dann nämlich der Herr Altenburger aus Radolfzell. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, Herr Prühn, und grüß Gott, Frau Engert. Ich habe jetzt nicht die ganze Sendung gehört, bin aber begeistert von den Anregungen, die jetzt schon hervorgegangen sind. Ich rufe jetzt auch nicht genau zu diesem Thema eigentlich an, sondern zu der Hörerin, die dann war mit der Enkelin, mit Google. Da ist mir spontan einfach etwas aufgestiegen. Ich bin Laie, muss ich sagen, aber es könnte auch sein, einerseits, dass sie eine Erfahrung hat im Umfeld, wo eine Krankheit spät entdeckt wurde und so weiter, das könnte ja sein. Aber das andere, was mir so hochgestiegen ist, ganz spontan, weil ich sowas auch erfahren habe im Umfeld, die Geschwisterkonstellation, dass das Kind vielleicht nicht diese Zuwendung spürt oder so, gerade es ist gerade häufig bei starken Kindern, wenn daneben ein schwächeres ist und so weiter. Vielleicht kann da die Hörerin auch noch etwas entnehmen, dass da vielleicht auch möglich eine Möglichkeit ist, ein Augenmerk hinzuwenden, dass das eine Art ist, die Aufmerksamkeit zu bekommen, wenn sie ständig meint, irgendeine Krankheit zu haben. Ja, Sie sind ja auch Therapeut, nicht nur Soziologe. Vielleicht können Sie da ein Wort
sagen. Ja, ich kann natürlich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich diese Enkelin auch nicht kenne und damit auch zum Fall nicht viel sagen kann. Ne? Da müsste ich schon vorstellig bei mir werden, da müsste ich mehr Gespräche mit ihr führen.
Ist mir schon klar, ja. Aber ich meine, es ist eine Möglichkeit, dass da eben sowas auch gibt, ja.
Ja, danke, dass Sie sich darum kümmern und sich
gehört, die der Kinder zu schützen. Ich meine, ich kann mich erinnern, gerade vor einigen Wochen war die Sendung für ihn, es sind ja auch Erwachsene, die da kämpfen, gell, gegen die Mühlen, die eigentlich nicht wollen.
Ja, ja.
In der Tat. Okay,
also ich danke für die Sendung und vielen Dank an ganz Radio.
Dankeschön. Alles Gute an Sie. Auf Wiederhören. Ja, weiter geht's nach Köln und dort wartet Herr Schenk. Ich grüße Sie.
Ja, recht schönen guten Morgen, Frau Engert. Recht schönen guten Morgen, Herr Bühn. Mir geht es darum, wieder um Vorbeugung. Also die Schulen, die Grundschulen und die Kindergärten sollten möglichst darauf achten, dass diese Geräte ganz wenig benutzt werden. Denn, wie Sie sagten, das dauert lange und ist schleichend, wie sowas entsteht, eine Sucht. Ist egal, ob das jetzt Alkohol oder Rauchen oder diese Sucht ist. Denn wir können das auf Dauer nicht mehr in den Griff kommen. Die Volkswirtschaft geht zugrunde. Und da müssen die Ministerien und so weiter müssen mal hellhörig werden. Und die Pädagogen erst recht, dass das Gift ist. Ja? Wir müssen Alternativen anbieten, persönliche Alternativen. Das wäre meine Ansage.
Okay, ja. Ja, ich denke mal, da haben Sie schon recht. Ich meine, dass man natürlich klar muss, dass man immer auch eine Alternative zu der virtuellen Welt, muss man auch die Realität fördern einfach. Gerade bei Kindern und bei Jugendlichen ist immer ganz wichtig, dass der Spaß an der Realität, dass der natürlich genauso gefördert wird wie viele andere Bereiche. Ne? Und dass es in der Schule während des Unterrichts das Handy auszubleiben hat, da bin ich voll Ihrer Meinung. Ne?
Ja. Dankeschön, Herr Schenk, dass Sie hier auch ein Plädoyer ergreifen, also für Alternativen. Sicherlich ist natürlich auch der Umgang mit dem, was wir aus dem Leben nicht mehr wegdenken können, ja, auch ein großer Meilenstein. Aber vielleicht kommen wir da auch nochmal ins Gespräch, wie man die Alternativen denn setzen kann. Alles Gute Ihnen, auf Wiederhören nach Köln. Ja, weiter geht's jetzt hier in der Sendung mit dem Spaßfaktor Realität zurück aus der virtuellen Welt. Hilfe bei problematischem Internetkonsum. Da bin ich im Gespräch mit Nils Prün. Er ist Suchttherapeut, Leiter der Fachstelle Medien- und Internetsucht der Caritas Augsburg. Ja, und um diesen Bereich haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen. Nämlich, was kann man eigentlich tun? Wie wird in einer Therapie gearbeitet, wenn das Kind denn sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist? Wie gut sind die Chancen, dass der allgemeine Lernprozess, wie Sie das am Anfang beschrieben hat, der in die Sucht führt, dass es da auch einen Lernprozess aus der Sucht herausgeben kann?
Ja, also wir unterteilen jetzt, also ich habe immer meine Klienten so ein bisschen unterteilt, die zwischen den jungen Familien, die mit Teenagern auch kommen, die wahnsinnig stark Computer spielen, vielleicht auch schon ein bisschen problematisch spielen, aber da würde ich noch keine Pathologie und noch keine Krankhaftigkeit zuordnen. Und in solchen Fällen, da kommen die Jugendlichen ja oft fremdmotiviert, die haben eigentlich noch gar keinen Bock, irgendwas zu verändern. Da sagen die Eltern, hey, du tust jetzt mal was dagegen und so wollen wir das nicht weiterhaben. Und mit solchen Familien kann man sehr schön arbeiten, indem man also auch Nutzungsverträge macht, aber auch Verträge, wo der Jugendliche mitentscheiden kann, wie dieser Vertrag aussieht. Das bringt nichts, wenn die Eltern sagen, so, du spielst jetzt an dem und dem Tag, spielst du nur so und so viele Stunden, da wird sich ein Jugendlicher nie dran halten. Ein Vertrag ist erst dann wirklich sinnvoll, wenn alle Beteiligten, auch der Jugendliche selber, den auch gerne mit unterschreibt und da auch Vorteile durch sieht. Ne? Das ist immer ganz wichtig und da kann man ganz schöne Medienverträge, kann man da Mediennutzungsverträge erstellen. In den meisten Fällen ist es auch noch 2-3 Monaten, hat man sehr viel Stress in den Familien schon runtergeschraubt. Ne? Bei den pathologischen Leuten, die jetzt auch wirklich auch eigenmotiviert kommen, weil sie merken, da ist irgendwas im Argen, irgendwas läuft aus dem Ruder, da greift natürlich eine richtige Therapie und das sind dann ambulante Einzelgespräche, wo das soziale Umfeld, also sprich die Familie oder ein Ehepartner, immer mit ganz stark mit einbezogen wird. Ne? Und da geht es um erkennen, warum ich gerne im Netz bin, was das Internet für eine Funktion in meinem Leben hat. Da werden Zeiten, Computerzeiten eingeschränkt, weil es kann bei der Internetzeit kann es ja keine Abstinenz geben, so wie beim Suchtmittel. Beim Suchtmittel kann ich sagen, nie wieder Alkohol. Das kann ich bei Computer natürlich nicht beim Internet, weil dann, wenn ich nicht im Internet bin als moderner Mensch, dann bin ich irgendwie tot. Ne? Das funktioniert nicht. Und da müssen Verhaltensregeln aufgestellt werden. Und dann gibt es natürlich ganz viel Selbstwertgefühl, wird aufgebaut. Wie ich schon gesagt habe, der Körper muss wieder wahrgenommen werden und so weiter. Das sind ganz viele Faktoren, die in dieser Therapie dann mit einbezogen werden. Und man muss natürlich auch dazu sagen, die meisten pathologisch krankhaft betroffenen Computer- oder Internetabhängigen haben auch komorbide Störungen, starke komorbide Störungen. Das heißt, extreme Ängste, wie wir es heute schon von der Anruferin gehört haben, starke Depressionen, soziale Phobien teilweise, teilweise auch als Kind ADHS diagnostiziert und auch als Erwachsener, weil das Computerspielen für ADHS-Kinder oft eine Art Selbstmedikation ist, sehr angenehm für die Kinder ist, einmal so eine längere Zeit sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das ist für viele ADHS-Kinder halt sehr, 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 sehr schön und sehr, sehr angenehm, also eine Art Selbstmedikation. Und das sind alles Sachen, die in der Therapie bei pathologischen Leuten dann auch angewandt wird.
Sie sagen, wenn ich nicht im Internet bin, bin ich tot. Da mag
ja, das ist andere, ja so plakativ.
Plakativ natürlich, das stimmt. Aber da höre ich jetzt schon ein paar Stimmen, die dann aufschrecken und sagen, besser wäre es, ja. Das würde es alles gar nicht geben. Aber das kann es irgendwie nicht sein. Wie können wir da vernünftig mit umgehen? So wie Sie sagen, bei einer Sucht, da geht es erstmal um die Abstinenz. Das kann man hier nicht so in diesem Sinne fordern, weil natürlich das Internet an sich ja jetzt nochmal nicht weder gut noch böse ist. Ja, es ist einfach ein Mittel oder ein Medium, wie wir es dann nutzen und ist dann wiederum die andere Frage und dass wir da natürlich heute mehr herausgefordert sind, mit der eigenen Persönlichkeit auch da wahrscheinlich dagegen anzugehen oder beziehungsweise umso selbstbewusster dann zu sein.
Ja, das ist unheimlich schwer. Also ohne Internet kann man heute beruflich nicht wie privat. Es wird eigentlich fast schon vorausgesetzt, dass man eine Internetverbindung hat zu Hause. Die meisten haben im Laufe der letzten 2 Jahre schon eine 100%ige WLAN-Verbindung im Haus. Man kann von jedem Zimmer aus kabellos aufs Internet zugreifen. Das sind ja alles Sachen, die werden heutzutage fast schon vorausgesetzt. Aber es gibt ganz viele Funktionen im Internet, von denen wird man nie abhängig werden. Also ich sage immer so als Beispiel, sage ich immer, das Online-Banking. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der vom Online-Banking süchtig geworden ist. Ne?
So also angenehm ist es nicht.
Nee, genau. Es gibt viele Funktionen im Internet, die einfach unproblematisch sind. Und man muss rausfinden, welche Funktionen und welche Homepages und welche Seiten, mit welchen Seiten habe ich Probleme und die muss ich da muss ich genau wissen, das darf ich nicht mehr machen. Das kann aber auch sein, dass ich bestimmte Fantasy-Bücher nicht mehr lesen sollte, weil ich gleich angetriggert werde und dann gleich wieder dieser Suchtdruck entsteht, auch mal ein Computerspiel, ein Fantasy-Computerspiel auszuprobieren. Und da muss man genau gucken, welche Funktion im Netz und welche Seite ist für mich problematisch und die einfach weglassen.
Da hilft dann aber auch schon der ein oder andere Anamnesebogen, also dass man erstmal für sich klar kriegt, wie nutze ich das Internet und was löst das bei mir aus. Da nennen Sie auch viele Beispiele oder haben auch ganz viele Arbeitsblätter damit an die Hand gegeben in Ihrem Manual Spaßfaktor Realität, so der gleichnamige Titel ja auch. Wenn wir jetzt vielleicht noch eine positive Bilanz ziehen, dann könnte man natürlich auch sagen, ja, das gibt heute einfach wirklich eine große Ablenkung und eine große Herausforderung durch das, was im Internet und im Netz eben auch alles geboten wird, was sich da alles so tummelt. Andererseits können wir vielleicht sagen, gut, wir müssen heute mehr an unserer Persönlichkeit arbeiten und schleifen und gehen vielleicht gestärkt, wenn denn, daraus hervor. Oder ist das zu naiv gedacht?
Nee, ich denke schon. Also wir werden das Internet nicht zurückdrehen können und die Möglichkeiten werden immer größer werden. Die Gesellschaft wird lernen müssen, mit dem Internet umzugehen, auch wenn es noch so schnelle Veränderungen gibt. Und ich denke mal, das ist auch gar nicht schlecht. Also unsere Kommunikation wird sich auch verändern und so weiter. Nur man muss halt gucken, dass das halt im gesundheitlich vertretbaren Rahmen passiert einfach auch. Ne? Das sind so Sachen für die Zukunft. Wir werden da nicht viel verändern können, was die Entwicklungsstufe angeht. Und wir werden uns damit abfinden müssen, dass sich das auch wahrscheinlich sehr, sehr schnell verändert. Aber wir müssen probieren, das mit einzubeziehen, mit einzubinden in unsere Gesellschaft. Als Suchttherapeut hätte ich natürlich noch mal so eine wünschenswerte Geschichte, was ich so verändern sollte, wäre, dass gerade die Altersempfehlungen in diesen Spielen und nicht nur nach den Gewaltszenen in diesen Spielen geht, sondern da auch vielleicht die suchtauslösenden Funktionen mit einbezogen werden, weil das ist zurzeit noch nicht der Fall. Es gibt sehr viele Spiele, die sehr suchtauslösend sind, die sehr viele Suchtfunktionen im Spiel haben, die aber ab 12 sind. Und nur die Gewaltspiele, wo man Blut fließen sieht, Ballerspiele, Ego-Shooter und so weiter, die sind oft ab 18. Aber da wäre es noch wünschenswert, wenn auch dieser Suchtfaktor in den ganzen Anwendungen auch mit einbezogen werden.
Ganz kurz vielleicht, was sind denn so ganz stark suchtauslösende Faktoren in Spielen?
Sucht aus, das ist ganz klar die Glücksspielelemente. Viele Kinder oder viele Jugendliche werden dazu angeregt, Geld zu investieren, wissen aber gar nicht, ob sie da einen Vorteil durch haben oder nicht. Und das ist so dieses, ja, wie in so einem normalen Glücksspiel auch, werde ich diesmal Glück haben oder nicht? Und dann immer dieser Warten auf einen Erfolg, ne? Dann ganz viel Sammelleidenschaft, da kommt mit Lot, also da kann man knobeln, ob man zum nächsten Level kommt und so weiter. All diese ganzen Geschichten, die binden den Spieler unheimlich an so ein Spiel, weil die halt dieses Erfolgserlebnis wollen. Ne? Und da muss man auch, was die Altersbegrenzung angeht, sollte man das auf jeden Fall mit einbeziehen.
Ja, abschließend vielleicht noch eine Frage. Ich will jetzt nicht ein großes Fass noch öffnen. Wir sind am Ende der Sendezeit angekommen. Aber es klang ja auch in den Fragen einmal an, ja, müsste denn nicht von politischer Seite, von gesellschaftlicher Seite mehr getan werden, um auch einiges im Internet einzudämmen? Und da ist ja auch die Frage, was lebt die Gesellschaft denn so vor, wenn Online-Games damit locken, mit Zocken eben auch das große Geld zu verdienen, so im sogenannten E-Sport zum Beispiel, ja, wo bei Online-Turnieren, das nicht nur in Asien, eben auch um Preisgelder in Millionenhöhe gespielt wird. Kommt da eigentlich eher noch mehr auf uns zu oder kann man vielleicht auch erwarten, also dass man das Netz da gar nicht kontrollieren, regulieren kann?
Ich denke mal, da wird wahrscheinlich noch mehr auf uns zukommen, gerade was so dieses Glücksspiel angeht, dieses Wetten um Geldwerte, Vorteile, diese Live-Wetten, diese Sportwetten nehmen ja gerade Überhand. Und auch diese Kombination zwischen Computerspiel und Glücksspiel, also da wird noch einiges passieren. Und dann ist es bei den Jugendlichen ja auch, da vermischt sich das ja zwischen dem Berufswünschen, E-Sportler zu werden, also Geld mit dem zu machen, was sie gut können. Ne? Also wer will das nicht gerne, sein Hobby zum Beruf machen? Ne? Dass das natürlich nicht funktioniert, das ist ganz, ganz, ganz klar. Damals wollte jeder Jugendliche Fußballer werden, beim FC Bayern vielleicht oder sowas. Dass die aber nur 12 Leute in der Mannschaft haben und dass nicht jeder Jugendliche werden kann, ist auch klar. Ne? Und da fließt sehr viel Geld. Und Jugendliche haben einfach immer mehr so diese Realität, das ist ja die Realität, damit kann ich auch mein Geld verdienen. Ne? Da müsste man eventuell auch nochmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Ne?
Tja, deshalb also zurück zum Spaßfaktor Realität, zurück aus der virtuellen Welt, Hilfe bei problematischem Internetkonsum. Und das ist auch der Titel Ihres Manuals, Ihres Arbeitsheftes, was Sie herausgegeben haben für Suchtstellen und damit auch ein Stück Pionierarbeit geleistet haben, indem Sie sich da in dem Bereich Internetkonsum spezialisiert haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Brün, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute Rede und Antwort gestanden haben und uns auch aufgeklärt haben über Virtualität, über Hilfen, wie man auch da wieder rauskommt und was zu beachten ist. Vielen Dank an Sie, dass Sie hier zu Gast waren.
Dankeschön, Frau Engert.
Ja, auf Wiederhören, Herr Brün.
Wiederhören.
Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.